Erotic Morning Lounge, Erotisches für die Ohren. Zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden begrüße ich euch zum sinnlichen Wochenend-Chill-Out am Freitagmorgen. Heute mit einer Leseprobe aus Linda Köberls Blutfesseln, Leben und Lieben einer Vampirin, ausgewählt für die Erotic Morning Lounge von Alicia Bionda. Auszug aus Kapitel 2. Christos. Wie ist dein Leben verlaufen, bevor du zu einem Vampir wurdest? Die Frage lag mir schon lange auf dem Herzen. Nun fand ich, war der geeignete Zeitpunkt, sie zu stellen. Christos führte mich in den Garten und wir ließen uns auf einer steinernen Bank nieder. Wie schon bei unserer ersten Begegnung erwähnt, lebte ich in Griechenland, unweit von Athen. Mein Vater war ein einfacher Bauer. Obwohl er immer davon sprach, dass er sich für mich ein anderes, ein besseres Leben wünschte, wäre ich wohl in seine Fußstapfen getreten. Doch dann rettete er einem reichen Händler während eines Unwetters Hals und Habe, woraufhin dieser aus Dankbarkeit dem Wunsch meines Vaters entsprach und mich mit in die Stadt nahm, um von den Priestern im Tempel unterrichtet zu werden. Ich verbrachte Monate mit den Studien der alten Schriften. Es war berauschend, erweiterte mein Denken und ich vergaß die Welt um mich herum, am Ende sogar meine Familie. Er hielt einen Moment inne. Ich spürte, dass es ihm zu schaffen machte, über seine Vergangenheit zu sprechen. Verwandelte erinnern sich nicht gerne, es war zu schmerzhaft. Doch ich wollte es ihm nicht ersparen, hatte ich ihm doch bereits meine Geschichte erzählt. Nun war er an der Reihe. Wie auch immer, ich verließ den Tempel lediglich zum Essen, meistens notgedrungen und erst spät nachts, wenn mich der Hunger so geschwächt hatte, dass ich nicht mehr klar denken konnte. Dann setzte ich mich mit einem Fladen Brot, einem Käseleib und einem Krug Wein in den Olivenhain. Nachdem sich mein Magen beruhigt hatte, überkam mich oftmals die Müdigkeit, und ehe ich es bemerkte, war ich eingeschlafen. Auch in jener Nacht. Erst das unbestimmte Gefühl, nicht mehr allein zu sein, ließ mich hochschrecken. Hekate war wunderschön, wie sie im Mondlicht vor mir stand. Ihr blondes Haar, gewirkt aus silbernen Nebelschleiern, bewegte sich leicht im Wind, ebenso wie ihr weißes Gewand. Es schmiegte sich an ihren Körper, so dass es keinen Platz für Fantasien ließ. Das Lächeln ihrer sinnlichen Lippen bewies, dass sie um ihre Wirkung auf das männliche Geschlecht wusste. Sie sah aus wie eine Göttin, eine Blutgöttin. Leider wurde mir das erst bewusst, als es zu spät war. Sie sank neben mir ins Gras, und ehe ich mich versah, küssten diese verlockenden Lippen meinen damals noch jungfräulichen Mund. Sie verführte mich mit ihren Reizen, machte mich in jener Nacht nicht nur zu einem Mann, sondern auch zu einem Vampir. Ich konnte die Verbitterung verstehen, die er normalerweise gekonnt überspielte. Dennoch war sie ein Teil seiner unsterblichen Seele. Zumindest blieb ihm seine Wut. Ich hatte mich freiwillig für die Ewigkeit entschieden. Ob ich mir das jemals verzeihen konnte? Wie wird man zu einem Nightstalker? Liegt der Grundstein, der unsere Spezies unterscheidet, bereits in der Verwandlung? In der Tat, ihr Daywalker trinkt von euren Schöpfern, bevor der Tod nach euch greifen kann. Deshalb ist es euch möglich, im Sonnenlicht zu wandeln. Wir Nightstalker werden von unseren Schöpfern ausgesaugt, bis unser Herz zu schlagen aufhört. Anschließend füttern sie uns mit ihrem Blut. Sprich, sie träufeln uns ihren Lebenssaft in den Mund, bestreichen offene Wunden damit. Indem unsere toten Körper ihr Blut aufnehmen, setzt die Verwandlung ein. Wir erhalten ein neues Leben, aber unsere Seele ist für immer verloren. Glaub mir, es hat einige Zeit gedauert, bis es mir möglich war, mein neues Wesen anzunehmen.
Hat dir Hekate dabei geholfen?
Nein, als ich aufwachte, war sie nicht mehr da.
Sein Lachen war voller Bitterkeit.
Du hast keine Vorstellung, wie es ist, in diese Welt gestoßen zu werden. Ich wusste nicht, warum das Sonnenlicht meine Haut versengte oder weshalb herkömmliches Essen meinen Hunger nicht mehr zu stillen vermochte. Und dann dieser ewige Heißhunger nach Blut. Mir hat nie jemand gezeigt, wie ich mich zügeln kann, und so habe ich viele Menschen getötet. Die blutleeren Leichen haben Fragen aufgeworfen, und eines Nachts wurde ich beim Bluttrinken beobachtet. Die Menschen wollten ein Exempel an mir statuieren. In letzter Sekunde gelang es mir zu fliehen.
Im Hafen von Athen bin ich auf ein Schiff gegangen, das mich nach Frankreich gebracht hat. Ich hoffte, auf andere Vampire zu treffen, um mein Leben endlich in den Griff zu bekommen. Doch es war, als wäre ich der einzige Nightstalker in Paris, und mit jedem Tag spürte ich die Blutgier intensiver. Dann traf ich dich.
Er schenkte mir sein unvergleichliches Lächeln, das mich stets vereinnahmte. Aber ich bin ein Daywalker.
Also das Beste, was mir passieren konnte. Alexandra, wenn mich jemand retten kann, dann du. Deine Sensibilität, dein Einfühlungsvermögen. Lehre mich, wie ich mich beherrschen kann.
Ich wusste nicht, ob es mir gelingen würde, seinen Ansprüchen gerecht zu werden. So verloren, wie ich selbst war. Andererseits hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, als wäre ich vollständig. Demnach retten wir uns wohl gerade gegenseitig. Du hast mir einen Drink versprochen.
Ich knuffte ihn spielerisch in die Seite, was ihm ein helles Lachen entlockte. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Milady.
Er erhob sich, verneigte sich galant vor mir. Dann reichte er mir seine Hand, half mir auf die Beine und gemeinsam spazierten wir auf das Labyrinth zu, das am Rande des Parks angelegt worden war. Kokettes Gelächter drang an unsere empfindsamen Ohren, als wir durch die verwinkelten Gassen schritten. Christos lächelte mir verheißungsvoll zu. Er bewegte sich mit einer Sicherheit, die mir das unbestimmte Gefühl vermittelte, dass er nicht zum ersten Mal hier war und er genau wusste, was uns hinter den Büschen erwartete. Der Anblick, der sich mir kurz darauf bot, ließ mich den Blick sinken. Ich hatte nicht damit gerechnet, ein anderes Paar beim Liebesakt zu erwischen. Es war in meinen Augen unangemessen, stehen zu bleiben und sie ihrer Intimität zu berauben. Ich wollte mich soeben abwenden, als Christos mit einer geschmeidigen Bewegung hinter mich trat, seine Arme um meine Taille legte und mich an seinen festen Körper zog. Dann legte er seinen Finger unter mein Kinn und lenkte meinen Blick wieder auf das kopulierende Paar. Er zwang mich zuzusehen, und ich fand dieses Arrangement plötzlich sehr erregend. Die Frau hatte sich über eine steinerne Bank gebeugt. Ihr nacktes Hinterteil leuchtete im Schein des Mondes, während der Mann sie von hinten nahm. Sein Geschlecht drang immer wieder in ihre feucht glänzende Öffnung, und mit jedem Stoß wurde ihr Stöhnen animalischer. Christos ließ seine kühlen Lippen über meinen Hals wandern, und ich spürte, wie das Blut schneller durch meine Venen floss. Doch nicht nur mein Blut reagierte auf die Bilder, sondern auch mein Schoß. Es gelang mir nicht länger, die Feuchtigkeit zu ignorieren, die sich zwischen meinen Schenkeln ausbreitete.
»Spürst du die Erregung, wie sie durch deinen Körper strömt und es dich danach verlangt, dass ich meine Zähne in deinem Fleisch versenke und dein Blut trinke?«
Christos Worte waren die pure Versuchung, und es verlangte mich tatsächlich danach, dass er von mir kostete, und ich nickte stumm. Er drehte mich in seinen Armen herum, gab meine Schultern jedoch nicht frei.
»Es muss dir gelingen, das Verlangen in den Menschen zu wecken. Sie müssen dir ihr Blut anbieten, es dir zum Geschenk machen. Dann wird die Gabe der Empathie kein Problem mehr für dich sein. Ihr Verlangen überträgt sich auf dich und du wirst das Trinken als Genuss empfinden, es nicht mehr ausschließlich als etwas Lebensnotwendiges ansehen. So bekommt jeder, was er sich wünscht.«
Es hörte sich so einfach an. Möglicherweise lag das Geheimnis genau darin, in Koexistenz mit den Menschen zu leben. Ich musste mein Opfer nur dazu bringen, mir sein Blut freiwillig zu geben, dann würde ich keine Schmerzen erleiden. Indem ich die Menschen am Leben ließ und ihnen mit Hilfe von Gedankenkontrolle die Erinnerung nahm, fühlten sie sich hinterher lediglich befriedigt und eventuell etwas geschwächt. Ich spürte leise Hoffnung in mir aufkeimen.
»Probier es aus!«
Christos Worte lösten eine Mischung aus Furcht und Neugierde in mir aus, der ich unbedingt nachkommen wollte. Das Paar schien mittlerweile bemerkt zu haben, dass es nicht mehr allein war. Indem es sein Liebesspiel ungeniert fortsetzte, kam es fast einer Aufforderung gleich, nicht zu gehen. Erstaunt blickte ich in Christos Gesicht. Er zwinkerte mir aufmunternd zu. Dann legte er mir seine Hand behutsam auf den Rücken, schob mich bestimmt vorwärts.
Sonderbarerweise fand ich den Gedanken, uns zu den Liebenden zu gesellen, sehr erregend. Mein Puls beschleunigte sich, mir wurde heiß. Als wir näher kamen, ließ das Paar voneinander ab und schenkte uns seine Aufmerksamkeit. Ich warf Christos einen unsicheren Blick zu, doch dieser schien mich gar nicht mehr wahrzunehmen. Seine Augen hatten sich verdunkelt, waren fast schwarz, als er sich über die Frau beugte und ihren Hals küsste. Sie wand sich wollüstig in seinen Armen, klammerte sich wie eine Ertrinkende an seine Schultern. Als er mir sein Gesicht zuwandte, konnte ich zum ersten Mal seine Fangzähne sehen, die sich mittlerweile aus seinem Kiefer geschoben hatten. 4 messerscharfe Waffen, die sich alsbald in die jetzt noch makellose Alabasterhaut der Frau schlagen würden. Ich beschloss, mich auf ihren Geliebten zu konzentrieren. Er war nicht so hübsch wie Christos, doch von stattlicher Erscheinung. Auch was sein Gemächt betraf, das er sich nicht die Mühe gemacht hatte, wegzustecken. In jeglicher Hinsicht um sein gutes Aussehen wissend, nahm er selbstgefällig auf der Steinbank Platz und winkte mich zu sich. Ich kam seiner Aufforderung nur zu gerne nach, quälte mich indessen nicht nur mein Verlangen, sondern auch mein Hunger. Als ich vor ihm stand, lüftete ich lächelnd meine Röcke. Die kühle Nachtluft strich über meine erhitzten Schamlippen. Mit gespreizten Beinen ließ ich mich auf seinen Phallus sinken. Er füllte mich aus, wie es bisher nur selten ein Mann getan hatte, und widmete sich eingehend dem Ansatz meiner Brüste. Mit einer einzigen Handbewegung riss er meinen Mieder entzwei und entblößte meinen Busen. Diese ungeduldige Geste steigerte meine Erregung, und mit einem kehligen Stöhnen begann ich meinen Ritt. Es dauerte nicht lange, und ich fühlte, wie sich meine Sinne schärften. Ich nahm Dinge um mich herum wahr, die ich normalerweise nur bemerkte, wenn ich auf der Jagd war. Allem Anschein nach musste ich mir erst klar machen, dass ich bereits auf eine äußerst angenehme Weise jagte. Zärtlich strich ich über die Halsbeuge meines Liebhabers, fühlte, wie sein Puls unter meinen Fingerspitzen vibrierte. Voller Hingabe legte er in Erwartung eines Kusses den Kopf in den Nacken, bot mir freiwillig, was ich mir so ersehnte. Meine Fangzähne hatten sich mittlerweile zu ihrer vollen Größe aus dem Kiefer geschoben, und mit einem unmenschlichen Laut versenkte ich sie in seinem Hals. Erst schien er alarmiert, und sein Schock übertrug sich sofort auf mich. Ich hielt umgehend inne. Doch dann erinnerte ich mich an Christos Worte. »Es muß dir gelingen, das Verlangen in den Menschen zu wecken. Sie müssen dir ihr Blut anbieten, es dir zum Geschenk machen.« Es kostete mich einige Überwindung, die fragwürdigen Gefühle, die mich durchströmten, zu verdrängen, während ich mit kräftigen Schlucken weitertrank. Und siehe da, bereits nach wenigen Augenblicken verwandelte sich seine Angst in hemmungslose Leidenschaft. Wenn es überhaupt möglich war, wurde sein Geschlecht noch größer und härter. Er liebte mich mit einer Intensität, die mir beinahe den Verstand raubte, während ich mich an seinem Blut labte. Warm und dickflüssig rann es meine Kehle hinab. Es war berauschend, mit Worten kaum zu beschreiben. Als der Höhepunkt über uns hinwegrollte, ließ ich von ihm ab. Ich hatte genug getrunken. Erschöpft sanken wir uns in die Arme. Ich war den Tränen nahe. Nicht in 1000 Jahren hätte ich mir träumen lassen, dass es so sein konnte. Diese Erkenntnis hatte ich Christus zu verdanken. Lächelnd blickte ich zu ihm hinüber und erstarrte. Christus kauerte auf dem Boden, den leblosen Körper der Frau in seinen Armen. Ihre leeren Augen waren ungläubig gen Himmel gerichtet. Lediglich die 4 Wundmale an ihrem Hals legten Zeugnis ab, was geschehen war. Die Blutgier hatte ihn abermals zum Mörder gemacht, und ich war nicht bei ihm gewesen, um ihn davor zu bewahren. Berauscht von meinem Blutdurst hatte ich ihn im Stich gelassen. Ich löste mich von meinem Opfer, denn nichts anderes sah ich zu diesem Zeitpunkt in ihm, löschte mit Hilfe der Suggestion seine Erinnerung und schickte ihn fort. Dann eilte ich an Christos Seite, ließ mich neben ihm in das taunasse Gras sinken. Liebevoll nahm ich sein Gesicht zwischen meine Hände, so daß er gezwungen war, mich anzusehen. »Christos, Liebster, ich habe versäumt, dir beizustehen.« Ich erhielt keine Reaktion, dennoch sprach ich weiter. »Dieses Mädchen ist gestorben, weil die Blutgier dich mitgerissen hat. Doch sie wird das letzte Opfer gewesen sein. Deine Reaktion zeigt, dass du zwar deine Menschlichkeit verloren hast, doch nicht dein Gewissen. Du kennst den Unterschied zwischen Recht und Unrecht, und aus diesem Grund wirst du dein Problem in den Griff bekommen. Denk daran, dass du nur so viel trinkst, wie du brauchst. Bitte, du musst an dich glauben.« Kaum waren meine letzten Worte verklungen, da stieß Christos einen markerschütternden Schrei aus. Seine ganze Qual lag darin. All die Verzweiflung, die ihn in den letzten Jahren geknechtet hatte. Ich konnte mir nur entfernt vorstellen, wie es in ihm aussehen musste. Heiße Tränen liefen über meine Wangen, während ich ihn auf den Mund küsste, arglos, in schwesterlicher Liebe geschenkt. Ein neues Jahrhundert neigte sich dem Ende zu, doch wir wurden nicht müde, uns zu vergnügen.
»Was hältst du davon, einen Maskenball zu veranstalten?«
Christos lag mit gekreuzten Beinen auf der Chaiselange und spielte mit seinem Gehstock, einem Erbstück seines vermeintlichen Onkels. »Ein äußerst aufregender Gedanke. Bei der Gelegenheit könnten wir unser neues Spielzimmer einweihen.« Ich war sofort Feuer und Flamme für seinen Vorschlag. Christos schenkte mir ein Lächeln.
»Dir gefällt unser kleines Separé, habe ich recht?«
»Es wäre an der Zeit, es endlich einzuweihen.« Ich zog einen Schmollmund, dann setzte ich mich an den Sekretär, öffnete die oberste Schublade und holte Papier, Tinte und Feder hervor, um die Einladungen zu schreiben. Eine Woche später standen wir an der breiten Treppe des Ballsaales, der im Licht hunderter Kerzen erstrahlte, und begrüßten unsere Gäste. Christos sah blendend aus in dem weißen Hemd, der smaragdgrünen Samtjacke und den schwarzen Kniebundhosen. Er würde sicher an diesem Abend mehr als eine Eroberung machen können. Mein Kleid war ebenfalls in Grün gehalten, die Haare hatte ich hochgesteckt, lediglich vereinzelte Locken kringelten sich um mein Gesicht, verliehen meiner Erscheinung etwas Unschuldiges. Ich lächelte, als Christos das Wort an mich richtete.
»Milady, darf ich euch den Marquis de Rochefort vorstellen?«
Huldvoll neigte ich meinen Kopf, während ich dem Marquis meine Hand zum Kuss reichte. Als er mir nach einer angedeuteten Verbeugung in die Augen sah, bemerkte ich sofort sein unverhohlenes Interesse. Wie es aussah, musste ich mir meine Beute heute Nacht nicht suchen. Sie hatte mich bereits gefunden.
»Darf ich um den nächsten Tanz bitten?«
Seine Stimme besaß ein dunkles Timbre, das meine Fantasien beflügelte. Ich legte meine Hand im stummen Einverständnis leicht auf seinen dargebotenen Arm, und gemeinsam schritten wir zur Tanzfläche. Der Marquis schien mir ein leichtes Opfer zu sein. Während des Tanzes warf ich Christos einen siegessicheren Blick zu, doch das, was ich in seinem Gesicht las, löste in mir Unbehagen aus. War es Eifersucht, die ich in seinen goldenen Augen funkeln sah? Nein, ich täuschte mich sicher. Schließlich waren wir Freunde, hegten keinerlei leidenschaftliche Gefühle füreinander. Irritiert wandte ich mich wieder meinem Tanzpartner zu, schenkte ihm ein verführerisches Lächeln. Das Glitzern in seinen Augen, seine ganze Körpersprache zeigte deutlich, dass er mich verführen wollte, und bald hatte ich Christos erfolgreich aus meinen Gedanken verbannt. Als der Abend zu Ende ging, verabschiedeten wir den Großteil unserer Gäste. Lediglich eine kleine illustre Runde, bestehend aus drei Frauen und drei Männern, darunter auch der Marquis, blieb übrig. Mit ihnen wollten wir unser kleines Separé einweihen, das wir extra für unser Amüsement eingerichtet hatten. Wir standen an einer Treppe, die in die Tiefe führte, als Christos eine Fackel von der Wand nahm und vorausging. Wir anderen folgten ihm in die schwach erhellte Dunkelheit. Durch die feuchten Steine geriet ich einmal ins Straucheln. Der Marquis, der hinter mir ging, konnte gerade noch verhindern, dass ich stürzte. Dennoch stieß ich einen Schrei aus, der Christos sofort dazu bewegte, anzuhalten und sich nach mir umzusehen. »Alles in Ordnung!« Ich schenkte ihm ein verunglücktes Lächeln, das er erwiderte. Es erstarb jedoch umgehend, als er die Arme des Marquis um meine Taille bemerkte. Was sollte das? Diese Geste war völlig harmlos, im Gegensatz zu dem, was bald im Spielzimmer geschehen würde. Mir kam ein Gedanke. Möglicherweise bezog sich seine Aversion nur auf den Marquis. Es war vermutlich besser, wenn ich mir einen der anderen beiden Männer als Opfer auserkor. Schließlich wollte ich Christos nicht unnötig verärgern. Als er die Tür zu unserem Separé aufschloss, eröffnete sich uns eine wahre Spielwiese der Sinnesfreuden. Überall standen sandbezogene Sofas, der Boden war mit dicken Teppichen ausgelegt. Beim Anblick der Fesseln, die an Ketten von den Wänden baumelten, und den Utensilien, die auf dem Sims über dem Kamin lagen, ernteten wir erstaunte, jedoch auch erfreute Blicke. Im stummen Einverständnis verriegelten wir die Tür. Wir hatten die richtigen Spielgefährten ausgewählt. Während Christos im Kamin ein Feuer entfachte, entfernte ich mich unbemerkt von dem Marquis und nahm neben einem jungen blonden Dandy Platz, der sich, eitel wie ich ihn eingeschätzt hatte, sofort über mich hermachte. Auch die anderen Gäste schienen nicht mehr länger warten zu wollen, und bald war in dem Raum nur noch Stöhnen und heftiges Atmen zu hören. Ich ließ meinen Blick umherwandern. Der Marquis schien sich damit abgefunden zu haben, dass ich ihm die kalte Schulter zeigte, denn er versenkte sein Gesicht soeben zwischen den üppigen Brüsten einer hübschen, rothaarigen. Christos schob sich unterdessen zwischen die Schenkel einer zierlichen Brünetten und verwöhnte sie mit seiner Zunge, was dem jungen Ding spitze Schreie entlockte. Bei dem vierten Paar ging es etwas heftiger zur Sache. Die Blondine trug inzwischen nichts außer einer Augenbinde, während ihr Herr und Meister hinter ihr stand und ihre nackten Pobacken mit einer ledernen Reitgerte bearbeitete. Alle schienen mit sich beschäftigt zu sein, und so wandte ich mich wieder meinem Liebhaber zu. Ich löste mich von ihm, nahm aber seine Hand und führte ihn zu der Wand, an der die Fesseln hingen. Er dachte wohl, er dürfte mich in Ketten legen, denn sein Gesichtsausdruck zeigte eine Spur Verärgerung, als die Handschellen zuschnappten und ihn zu meinem Sklaven machten. Als ich begann, sein Hemd aufzuknöpfen und seine nackte Brust mit meiner Zunge zu verwöhnen, entspannte sich seine Mimik wieder. Quälend langsam öffnete ich die Bänder seiner Hose und schob ihm diese über die Schenkel, während ich gleichzeitig vor ihm auf die Knie ging. Sein Speer reckte sich mir sehnsuchtsvoll entgegen, der kleine Lusttropfen an seiner Spitze lockte mich. Genüsslich leckte ich über die gerötete Eichel, brachte ihn dazu, leise zu stöhnen. Lächelnd öffnete ich meinen Mund und saugte seine Schwanzspitze in mich hinein. Unterdessen streichelte ich seine Hoden, die sich im Rhythmus der Lust zusammenzogen. Meine Bewegungen wurden schneller, ebenso wie sein Atem. Neckisch schlängelte sich meine Zunge um seinen Schaft. Immer wieder saugte ich an ihm, bis ich spürte, dass er im Begriff war, sich in meinem Mund zu entladen. Sofort zog ich mich zurück. Der Blonde keuchte entrüstet auf, zerrte an seinen Fesseln, so daß er sich blutige Striemen an den Handgelenken zuzog. »Scht, mein Hübscher, du bekommst schon noch, was du verdienst«, säuselte ich ihm ins Ohr. Spielerisch ließ ich meine Zunge über seinen Hals gleiten, knabberte an seiner zarten Haut, unter der ich deutlich seinen Puls spüren konnte. Mein Blick wanderte für einen kurzen Moment zu Christos. Hatte er bereits die Halsschlagader der Brünetten geöffnet? Ja, Blut tropfte von seinen Lippen, während er sich an ihrem Handgelenk labte. Doch das war es nicht, was mich aus der Fassung brachte. Es war sein Blick, mit dem er mich bedachte. Seine Augen glühten förmlich vor Eifersucht. Was in aller Welt war bloß in ihn gefahren? Es sah beinahe so aus, als sauge er dieses Mädchen aus, während er mit seinen Gedanken und seinem Herzen bei mir war. Ich versuchte, mich von dem Anblick loszureißen. Bestimmt trug mein Gefühl und ich sah Dinge, die es gar nicht gab. Mit einem Mal verspürte ich einen nagenden Hunger. Ich verbannte Christos aus meinen Gedanken. Als sich meine Fangzähne verlängerten, versenkte ich sie im Hals des blonden Dandys. Er schenkte mir ein kehliges Stöhnen und Gefühle, die meine Blutgier anheizten. Ich trank in tiefen Zügen, während ich sein Geschlecht massierte. Als er sich in meiner Hand entlud, verschloss ich die beiden kleinen Löcher an seinem Hals mit einem heilenden Kuss, löschte seine Erinnerung. Dann wandte ich mich ab, um mir unauffällig das Blut von den Lippen zu wischen. Eine lähmende Müdigkeit breitete sich in meinen Gliedern aus. Ich sehnte mich nach ein paar Stunden erholsamen Schlaf. Schnell löste ich die Fesseln meines Blutwirtes und schob ihn sanft in Richtung des Paares, das nun dazu übergegangen war, sich mit Kerzenwachs dem Schmerz hinzugeben. Umgehend wurde daraus ein Dreiergespann, und ich konnte mich ungesehen aus dem Raum stehlen und in mein Zimmer verschwinden. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte, als es an der Tür klopfte. Benommen griff ich nach meinem Morgenmantel und streifte ihn mir über, während ich zur Tür ging. Vorsichtig öffnete ich sie einen Spalt breit und erkannte Christos. Ohne zu fragen, drängte er mich zur Seite und stapfte wütend ins Zimmer.
»Warum bist du ohne etwas zu sagen verschwunden?«
Sein Ärger war unüberhörbar. »Ich war müde und du beschäftigt. Aus diesem Grund fand ich es unnötig, dich wegen solch einer Lappalie zu stören.« Meine schnippische Antwort war ebenso kindisch wie seine Eifersucht. Doch ich konnte und wollte nicht anders reagieren. Als wüsste ich nicht, worum es tatsächlich ging, setzte ich mich an meine Kommode und begann mein Haar mit kräftigen Strichen zu bürsten. Meine Worte schienen ihn trotz allem zu besänftigen, denn er trat hinter mich und massierte mir sanft den Nacken.
»Ich habe dich vermisst. Das ist alles.«
Unsere Blicke begegneten sich im Spiegel. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Die Worte klangen liebevoll, doch der Unterton, der darin mitschwang, hinterließ ein ungutes Gefühl in mir. »Der Maskenball scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein.« Ich versuchte, das Thema zu wechseln, was mir auch gelang. Leider.
»Und du warst die Schönste von allen, meine Königin, meine Liebste.«
Im Spiegel sah ich, wie er sich zu mir herunterbeugte. Vergebens versuchte ich, seinem Kuss auszuweichen, denn seine Hände drückten mich wie Schraubstöcke auf den Stuhl nieder. Unfähig, mich zu bewegen, hoffte ich, dass er von selbst wieder zur Vernunft kam. Er würde doch nicht. Ich hatte den Gedanken noch nicht zu Ende geführt, als der Spiegel mir zeigte, wovor ich mich am meisten fürchtete. Einen Christos mit nachtschwarzen Augen und scharfen Fangzähnen, deren Spitzen mich auf eindrucksvolle Art wissen ließen, wie sehr es sie nach meinem Blut verlangte. Ich war wie gelähmt, hatte das Gefühl, im Spiegelbild zwei Fremde zu beobachten, deren Schicksal sich bald erfüllen sollte, und konnte nichts dagegen tun. Als Christos seine Fangzähne in meinem Hals versenkte, wurde ich unvermittelt aus meiner Lethargie gerissen. Mein Verstand begann wieder zu funktionieren. Ich wusste plötzlich, was er vorhatte. Er wollte mich mit dem Blutkuss an sich binden. Abgesehen vom Wandlungskuss, den man von seinem dunklen Vater erhielt, solange man noch ein Mensch war, galt der Blutkuss zwischen zwei Vampiren als unwiderrufliche Verbindung. So wählte man sich seinen Gefährten für die Ewigkeit. Allein der Tod konnte die beiden dann noch trennen. Ich war mir sicher, nachdem er von mir getrunken hatte, würde er mir sein Blut zum Geschenk machen. Erst dann galt der Bund als besiegelt. Der Gedanke war mehr als beängstigend. Ich liebte Christos, aber es war eher eine geschwisterliche Verbundenheit, die ich für ihn empfand. Wir hatten unsere Sexualität zwar immer gemeinsam, aber nie miteinander ausgelebt. Niemals würde ich seine Gefährtin im Blut werden, niemals! In diesem Moment ließ Christos von mir ab. Doch wenn ich geglaubt hatte, dass es nun vorbei war, hatte ich mich getäuscht. Schockiert stellte ich fest, dass er im Begriff war, sein Handgelenk für mich zu öffnen. Ich sprang von meinem Stuhl hoch, polternd fiel dieser zu Boden. »Lass das!« Ich deutete auf sein Handgelenk. »Ich liebe dich, Christos, doch nicht wie eine Frau einen Mann liebt, sondern eine Schwester ihrem Bruder. Du wirst mich nicht dazu bringen, dein Blut zu trinken. Vorher töte ich mich. Ist es das, was du willst?« Mir war klar, dass ich keine Chance gegen ihn hatte, wenn er es darauf anlegte, doch ich musste ihn irgendwie zur Vernunft bringen. Um meinen Worten Nachdruck zu verleihen, griff ich nach einem Messer, das man mir mit frischem Obst auf mein Zimmer gebracht hatte, und hielt es an meine Kehle. Würde er mein Schauspiel durchschauen?
Du willst mir weismachen, dass du dich eher töten würdest, als die Ewigkeit mit mir zu teilen?
Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Aussicht auf ein Leben an meiner Seite für dich so furchtbar anmutet.
Den Blick, den mir Christos zuwarf, bevor er aus dem Zimmer rauschte, sollte ich niemals vergessen. Ich hatte ihn gedemütigt, indem ich vorgab, den Tod seiner Liebe vorzuziehen. Noch in derselben Nacht verließ ich ihn.